Du kennst diese Situation hundertprozentig, oder? Also du hast die perfekten Fakten recherchiert.
Oh ja, das klassische Szenario.
Genau. Du hast dir jedes Argument wirklich logisch zurechtgelegt. Du gehst in ein Gespräch, sei es jetzt ein Strategie-Meeting, ein Verkaufsgespräch oder vor dem Vorstand, und du legst los.
Mhm. Mit der riesigen PowerPoint-Präsentation.
Absolut. Alles ist lückenlos dokumentiert. Alles macht logisch total Sinn. Und trotzdem schaust du in das Gesicht von deinem Gegenüber und merkst, da passiert einfach gar nichts.
Die Augen werden so ein bisschen glasig, ja?
Richtig, die Augen sind leer, die Körperhaltung geht in die Defensive, die Kernbotschaft verpufft komplett. Und der erste Reflex, den wir dann alle haben, ist ja meistens, dass wir anfangen, noch mehr zu erklären.
Ja, wir werfen mit noch mehr Details um uns.
Exakt, in der Hoffnung, dass dieses eine letzte Argument dann endlich zündet. Aber, und das ist der springende Punkt heute, das ist ein fundamentaler Fehler. Wir knöpfen uns heute nämlich ein Buch vor, das das komplett auf den Kopf stellt.
Genau, das Storytelling-System von Wilfried Bechtle.
Ja, und unsere Mission für diese Analyse ist es, herauszufinden, warum gute Argumente heute oft komplett ins Leere laufen und wie wir Storytelling eben nicht als kreative Kunstform nutzen, sondern als ein messerscharfes Ordnungssystem.
Ein Werkzeug für echte Klarheit im Alltag.
Ganz genau. Wer dieses System nämlich einmal verstanden hat, tappt nie wieder in diese Falle, Menschen mit Fakten quasi tot zu werfen. Okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Wir starten bei diesem Problem, das fast jeder kennt. Man erklärt alles logisch, aber die Botschaft kommt nicht an. Warum?
Einzige Frage, sofort eine detailreiche Antwort parat.
Ja, man will ja nicht inkompetent wirken, ne?
Richtig. Aber Bechtels Prämisse zwingt uns, das komplett neu zu denken. Wir leben in einer Zeit, in der wir sekündlich mit Daten bombardiert werden. Die schiere Masse an Informationen ist heutzutage quasi wertlos geworden.
Mhm, diese Reizüberflutung.
Genau. Wenn du jetzt versuchst, jemanden durch bloße Argumentationsketten zu überzeugen, dann zwingst du das Gehirn von deinem Gegenüber zu einer extrem anstrengenden Transferleistung.
Also ich vergleiche das immer gerne mit so einer Landkarte. Das ist, als würde ich jemanden, der eigentlich nur den Weg zur Autobahn sucht, eine Karte in die Hand drücken, auf der wirklich jeder einzelne Kieselstein eingezeichnet ist.
Schönes Bild, ja.
Der Versuch, da vollständig zu sein, macht den eigentlichen Kern total unscharf. Die finden die Autobahn vor lauter Kieselsteinen nicht mehr.
Genau so ist es. Reine Informationen sagt ja immer nur, was ist. Aber eine Geschichte ordnet diese Informationen und zeigt, warum sie überhaupt relevant ist. Der Leitsatz aus dem Buch ist da ganz eindeutig. Verständlichkeit ist wichtiger als Vollständigkeit.
Verständlichkeit vor Vollständigkeit. Das ist hart für viele von uns.
Absolut. Aber Menschen brauchen zuerst ein grobes, orientierendes Bild. Erst danach, wenn dieses Bild steht, können sie Details überhaupt sinnvoll einordnen.
Okay, das leuchtet ein. Aber wenn wir jetzt also keine reinen Fakten mehr abladen sollen, wie ordnen wir die Informationen stattdessen? Wie baut man so ein Orientierungsbild?
Also wichtig ist erstmal, Storytelling im Alltag hat absolut nichts mit Hollywood zu tun.
Ach, keine epischen Heldenreisen.
Nein, überhaupt nicht. Es wird nicht ausgeschmückt, es wird gebaut. Es ist eher eine Architektur. Und laut Bechtler braucht es nur 4 ganz simple Elemente.
Okay, schieß los.
Erstens die Lage. Das ist ein konkreter, total nachvollziehbarer Ausgangspunkt.
Mhm, okay.
Zweitens die Reibung. Das ist quasi der Motor. Wo genau geht im Moment Wirkung verloren? Wo hakt es?
Verstehe. Und dann?
Drittens kommt der Unterschied, oft auch der blinde Fleck genannt. Was wurde bisher in der Situation übersehen? Und viertens die Folge. Also was ändert sich durch diese neue Erkenntnis?
Aber warte mal, da muss ich kurz einhaken. Muss eine Geschichte nicht irgendwie hochemotional sein oder zumindest so einen riesigen Spannungsbogen haben, damit die Leute überhaupt zuhören?
Eben nicht. Und das verneint die Quelle auch ganz klar. Im Berufsalltag sind solche kleinen, nüchternen Miniszenen viel, viel mächtiger.
Hast du da mal ein konkretes Beispiel aus dem Buch?
Ja, da gibt es ein sehr anschauliches. Stell dir ein typisches Teammeeting vor, die Leute sitzen zusammen, es ist ruhig. Am Ende fragt der Projektleiter, haben wir das alle verstanden? Und alle nicken.
Oh ja, das kenne ich. Das klassische Abnicken am Ende.
Genau. Das Team verlässt den Raum mit dem Gefühl, alles sei geklärt. Das ist unsere Lage. Völlig unaufgeregt, oder?
Total. Jeder Büroarbeiter kennt das.
So. Und jetzt kommt die Reibung. 2 Tage später stellt sich nämlich heraus, dass 3 Leute aus diesem Meeting dieselbe Priorität völlig unterschiedlich verstanden haben.
Ach krass, ja. Der eine arbeitet am Projekt A, der andere wartet auf Input für B?
Exakt. Die Deadlines platzen, E-Mails fliegen hin und her, Frust baut sich auf. Das ist die Reibung. Der Schmerz ist jetzt greifbar.
Okay, Lage und Reibung haben wir. Und was ist jetzt der Unterschied, also dieser blinde Fleck?
Der Unterschied ist die Erkenntnis, die du jetzt als Experte oder Führungskraft reinbringst. Nämlich, Zustimmung im Raum ist noch lange keine gemeinsame Eindeutigkeit.
Oh, wow. Der Satz sitzt.
Ja, ne? Nur weil alle genickt haben, heißt das nicht, dass alle dasselbe Bild im Kopf hatten. Das ist der blinde Fleck, den bisher alle übersehen haben.
Wahnsinn. Das ist kurz, extrem nüchtern, aber es trifft den Nagel voll auf den Kopf. Und die Folge wäre dann wahrscheinlich, dass man Meetings anders strukturiert, oder?
Richtig. Die Folge ist, dass man ab sofort am Ende des Meetings jeden in einem Satz sagen lässt, was sein nächster Schritt ist. Problem gelöst.
Hier wird's wirklich interessant. Wir kennen jetzt diese vier Bausteine. Aber wenn das so logisch ist, warum scheitern dann trotzdem so viele Verkaufs- oder Führungsgespräche?
Weil fast alle den entscheidenden Fehler machen, diese Bausteine in der falschen Reihenfolge zu benutzen.
Ah, wir neigen ja alle dazu, immer sofort mit der Lösung oder unserem Angebot ins Haus zu fallen.
Genau, wir starten bei Schritt 4 der Folge. Und das ist laut Bechtle fatal. Lösungen ohne eine vorherige, klar definierte Reibung sind komplett wirkungslos.
Weil das Gehirn noch gar nicht bereit dafür ist, oder?
Exakt. Wenn die Reibung, also dieses Problem oder der Schmerz nicht klar ist, dann hat deine beste Lösung einfach kein Gewicht. Relevanz kommt immer vor dem Nutzen. Immer.
Das ist ein super Punkt. Ich merke das auch oft, wenn eine Reibung präzise formuliert wird, erzeugt es bei mir so ein inneres Ja.
Ein inneres Ja? Wie meinst du das genau?
Naja, man nickt innerlich, weil man sich regelrecht ertappt fühlt. Jemand beschreibt mein Problem besser, als ich es selbst könnte. Und das reduziert sofort meinen Widerstand. Egal, ob das jetzt in der Kaltakquise ist oder in einem Teammeeting.
Wenn wir das mal mit dem großen Ganzen verbinden, dann verändert das zum Beispiel auch radikal, wie man Webseiten oder Social Media aufbauen sollte.
Oh ja, lass uns mal über Webseiten sprechen. Da steht ja meistens als erstes, wir machen Kommunikation, wir sind innovativ.
Genau, reine Lösungsfloskeln. Anstatt sofort Leistungen aufzuzählen, sollte man direkt mit der Reibung starten.
Wie würde das klingen?
Zum Beispiel, viele sagen viel Richtiges und bleiben am Ende trotzdem unscharf.
Boom. Da hast du mich.
Ja, oder? Das fesselt den Leser sofort, weil er sich denkt, oh Gott, ja, das ist genau unser Problem. Wir reden die ganze Zeit, aber keiner kapiert unsere Strategie.
Das ist so viel mächtiger als dieses typische, wir sind die Besten in unserem Bereich.
Absolut. Du gaust sofort eine Brücke.
Okay, wir wissen jetzt also, wie wir kommunizieren müssen und warum diese Reibung so unfassbar wichtig ist. Aber wie zur Hölle macht man das täglich?
Wie meinst du das?
Naja, ohne sich jedes Mal kreativ völlig zu verausgaben. Ich kann doch nicht vor jeder E-Mail oder jedem Meeting stundenlang eine neue Vier-Schritt-Story basteln.
Hast du völlig recht, das wäre der sichere Burnout. Und da bietet das Buch eine extrem pragmatische Lösung an, das Kernrepertoire.
Das Kernrepertoire.
Ja. Bechtle sagt ganz klar, du sollst eben nicht 100 verschiedene Geschichten sammeln oder erfinden. Ein echtes System besteht aus gerade mal 5 bis 7 starken Reibungen.
Warte, wirklich nur 5 bis 7? Für meine komplette berufliche Kommunikation?
Ja, genau. Weil du in deinem Alltag, in deiner spezifischen Branche, immer wieder dieselben grundlegenden Probleme beobachtest. Diese sortierst du dann nicht nach Formaten, also nicht, das ist mein Text für LinkedIn, das ist mein Verkaufspitch.
Sondern?
Sondern du sortierst sie nach der Art der Reibung. Zum Beispiel die Reibung, zu viel Erklärung macht den Unterschied unsichtbar. Diese eine Reibung kannst du dann überall anwenden.
Das ist ja wie so ein gut sortierter Werkzeuggürtel.
Ein schönes Bild. Erklär das mal.
Naja, anstatt einer riesigen, unaufgeräumten Garage voller Notizen und wilder Ideen, in der du panisch rumsuchst, hast du einfach 5 perfekte Werkzeuge direkt am Gürtel hängen. Und die funktionieren für 90% der Probleme auf deiner Baustelle.
Exakt, das ist es. Und um diesen Gürtel perfekt zu organisieren, schlägt das System den sogenannten One-Pager vor.
Ein einziges Blatt Papier.
Genau. Du fasst diese Handvoll Minigeschichten auf einem einzigen One-Pager zusammen. Und zwar bereitest du sie in 3 verschiedenen Längen vor.
Ah, okay. Welche Längen sind das?
Einmal die Kurzform, vielleicht nur ein knackiger Zweizeiler für eine E-Mail. Dann die mittlere Form für einen Pitch oder ein kurzes Gespräch. Und die Langform, wenn du wirklich mal eine ganze Präsentation oder einen langen Post darüber machst. Das ist das ganze Geheimnis.
Das klingt wahnsinnig effizient.
Ist es auch. Aber das wirft eine wichtige Frage auf, die oft gestellt wird. Wie wirkt sich diese systematische Wiederholung eigentlich auf eine Marke aus?
Ja, das hätte ich mich jetzt auch gefragt. Klingt man da nicht irgendwann wie so eine kaputte Schallplatte?
Genau, das befürchten viele. Aber der Experte löst das im Buch sehr elegant auf. Eine starke Marke entsteht nämlich nicht durch ständige inhaltliche Originalität.
Sondern?
Durch Wiedererkennbarkeit. Wenn du immer und immer wieder denselben blinden Fleck, also diesen Unterschied, beleuchtest, natürlich in verschiedenen Variationen und Beispielen, dann entsteht ein echtes, scharfes Profil.
Man verankert sich also in den Köpfen.
Richtig. Die Leute erinnern sich am Ende nicht an deine spezifischen Einzelinhalte von vor 3 Wochen. Sie erinnern sich an deine Perspektive. Sie wissen, ah, das ist die Person, die immer so brillant aufzeigt, wo Kommunikation im Detail stecken bleibt.
Ach krass, das nimmt ja auch so einen unfassbaren Druck raus, ständig das Rad neu erfinden zu müssen.
Total. Du musst nur deine 5 Werkzeuge beherrschen.
Also, was bedeutet das alles für uns? Wir haben das Thema jetzt wirklich tief aufgeschlüsselt. Und ich glaube, die Kernbotschaft für dich, der uns gerade zuhört, ist ganz klar. Wir müssen echt aufhören, uns hinter dieser trügerischen Vollständigkeit zu verstecken.
Definitiv. Das ist ein Schutzschild, das nichts bringt.
Richtig. Es geht einfach nicht darum, lauter zu werden oder noch detailreicher zu kommunizieren. Es geht darum, viel früher die richtige Reibung sichtbar zu machen und die Bedeutung für unser Gegenüber zu ordnen.
Relevanz vor Nutzen. Das ist der Leitsatz, den wir uns heute alle merken sollten.
Absolut. Und um diese Folge abzurunden, möchte ich dir noch einen letzten, vielleicht etwas provokanten Gedanken mitgeben, über den du mal in Ruhe nachdenken kannst.
Da bin ich gespannt.
Wir haben ja gelernt, dass Reibung wirklich der Schlüssel ist, um dieses innere Ja unseres Gegenübers auszulösen. Ne? Also, was wäre, wenn du beim nächsten Mal, wenn du in einem Gespräch auf totale Ablehnung oder Desinteresse stößt, einfach komplett aufhörst zu erklären?
Oh, das erfordert Mut. Einfach aufhören.
Ja, einfach stoppen. Was passiert, wenn du stattdessen mal innehältst und dich fragst, welche Reibung erlebt mein Gegenüber gerade in seiner Welt, die er selbst noch gar nicht klar benennen konnte?
Den blinden Fleck des anderen finden.
Ganz genau. Finde diesen einen Satz für ihn und dann beobachte mal, wie sich das komplette Gespräch plötzlich dreht.
Das ist eine großartige Hausaufgabe für den Alltag.
Finde ich auch. In diesem Sinne, schnapp dir deinen Werkzeuggürtel und fang an zu bauen, statt nur auszuschmücken. Danke, dass du heute wieder bei unserer Analyse dabei warst. Wir hören uns beim nächsten Mal.